Hi. Im ersten Teil dieser Folge haben wir uns mit drei dunklen Eigenschaften der menschlichen Persönlichkeit beschäftigt, nämlich mit Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie. Diese drei Charaktereigenschaften werden in der Persönlichkeitspsychologie auch als dunkle Triade bezeichnet. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, hier nochmal kurz zusammengefasst, wie diese drei Eigenschaften definiert sind und was sie konkret kennzeichnet. Narzissten haben oft ein ausgeprägtes Grandiositätserleben bezogen auf ihre eigene Person und fühlen sich anderen Menschen überlegen und privilegiert. Sie sind sehr stolz auf sich, egoistisch und versuchen viel Aufmerksamkeit sowie Bestätigung von ihren Mitmenschen zu bekommen. Im ersten Moment erscheinen Narzissten oftmals sehr charmant und angenehm im zwischenmenschlichen Umgang. Langfristig gesehen jedoch haben sie Probleme, vertraute und erfüllende zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Dies kommt daher, weil sie wenig empathisch sind, Schwierigkeiten haben, anderen zu vertrauen und sich eher weniger um das Wohlergehen der anderen kümmern, weil sich ja alles immer nur um sie zu drehen hat. Im Vergleich zu Narzissten versuchen Machiavellisten, ihre persönlichen Ziele unter allen Umständen zu erreichen, wofür ihnen jedes Mittel recht ist. Machiavellismus besteht aus drei Hauptelementen. Erstens manipulative Verhaltensweisen. Zweitens ein fehlendes Verständnis von Moral. Und drittens eine zynische Sicht auf die Welt. Ähnlich wie Narzissten sind auch Machiavellisten eher wenig empathisch ihren Mitmenschen gegenüber. Hinzu kommt, dass sie lügen, manipulieren und ihre Mitmenschen ausbeuten, wenn es für sie einen Vorteil bringt und ihrer Zielerreichung dient. Machiavellisten gehen strategisch und kalkuliert vor, sind wenig emotional und eher kaltschnäuzig. Psychopathie drückt sich ebenfalls in einem sehr antisozialen Verhaltensstil aus, welcher durch Eigennutz und Selbstsucht gekennzeichnet ist. Psychopathie geht oftmals auch einher mit wenig Empathie, Gefühlskälte und Unbarmherzigkeit. Im Vergleich zu den strategisch und kalkuliert vorgehenden Machiavellisten handeln Psychopathen jedoch oftmals sehr impulsiv und suchen den Kick. Im Vergleich zu anderen Menschen haben sie ein verringertes Furcht- und Angsterleben sowie wenig Scham und Schuldempfinden. So viel zur Wiederholung der Eigenschaften der dunklen Triade. Im Folgenden möchte ich dir nun erzählen, wie diese Eigenschaften auf Frauen wirken und welche Auswirkungen sie im Job bei Mitarbeitenden und bei Führungskräften haben. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu Tell, Talk and Teach, der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Studien haben gezeigt, dass diese drei Persönlichkeitseigenschaften sich teilweise deutlich überlappen bzw. positiv miteinander zusammenhängen. Das heißt, man konnte zeigen, dass je höher beispielsweise der Narzissmus einer Person ausgeprägt ist, desto höher ist auch im Durchschnitt die Psychopathie und der Machiavellismus dieser Person ausgeprägt. Die Größe der Zusammenhänge lässt sich dabei als Mittel bewerten. Eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2017 hat sich diese Zusammenhänge der drei Konstrukte in über 100 Stichproben mit mehr als 42.000 Personen angesehen. Diese Auswertung zeigte, dass der deutlichste Zusammenhang zwischen Psychopathie und Machiavellismus gefunden wurde und dieser sich absolut betrachtet sogar als groß bezeichnen lässt. Die Zusammenhänge zwischen Narzissmus und Psychopathie und Narzissmus und Machiavellismus waren jeweils in etwa gleich groß und können insgesamt als mittelgroß bezeichnet werden. Diese Überlappung von Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus wurden auch weiterführend untersucht, um ein verbindendes Element zwischen diesen drei Eigenschaften zu finden. Die Forschung hierzu bezeichnet dieses verbindende Element als dunklen Kern. Der dunkle Kern umfasst fehlendes Empathievermögen und manipulative sowie kaltherzige Verhaltensweisen und Einstellungen gegenüber Mitmenschen. Trotzdem Kaltherzigkeit und Manipulation allen drei Eigenschaften zugrunde liegt, zeichnet sich jede Eigenschaft noch durch einen besonderen, individuellen Verhaltensstil aus. Machiavellisten sind ergänzend zum dunklen Kern sehr kühl, kalkuliert, geplant, sie sind eher langfristig orientiert und zeigen sehr strategisch ausgerichtete Verhaltens- und Vorgehensweisen. Bei der Psychopathie zeigt sich zusätzlich zum dunklen Kern ein sehr impulsiver und antisozialer Verhaltensstil, während beim Narzissmus ergänzend zum manipulativen und kaltherzigen noch das egozentrische und egoistische im Vordergrund steht, welches sich in entsprechenden Verhaltensweisen widerspiegelt. Die Eigenschaften der dunklen Triade wurden in den letzten Jahren in einer Vielzahl von Bereichen und hinsichtlich ihrer Zusammenhänge mit vielerlei anderen Dingen untersucht. Auf zwei dieser Bereiche möchte ich nun noch kurz eingehen. Zum einen die zwischengeschlechtliche Attraktivität und zum anderen der Berufsalltag. Für die zwischengeschlechtliche Attraktivität habe ich eine Studie herausgesucht, die untersucht hat, wie diese Eigenschaften der dunklen Triade auf Frauen wirken, wenn sie bei Männern hoch ausgeprägt sind. Anders formuliert, wie anziehend finden es Frauen, wenn Männer hochnarzisstisch sind und machiavellistische und psychopathische Wesenszüge haben und sich entsprechend verhalten? Na, was glaubst du? Was ist bei der Studie herausgekommen? Fanden es Frauen attraktiv oder eher nicht so attraktiv? Für die Studie hat man zwei Persönlichkeitsbeschreibungen erschaffen. In dem einen Profil wurden Eigenschaften und Verhaltensweisen beschrieben, aus denen sich sehr gut ein Bedürfnis nach viel Aufmerksamkeit und Bewunderung ableiten ließ, aber auch Täuschung, Manipulation, wenig Schuld- und Moralempfinden sowie fehlende Sensibilität und Zynismus. Diese Beschreibung stellte also einen Mann dar, der hohe Ausprägungen auf den Eigenschaften der dunklen Triade aufwies. Die andere Persönlichkeitsbeschreibung wurde grundsätzlich sehr, sehr ähnlich verfasst, nur hat man hier die Elemente, die auf die Eigenschaften der dunklen Triade schließen lassen, weggelassen. Je eines der beiden Persönlichkeitsprofile wurde zufällig insgesamt 128 weiblichen Studierenden präsentiert. Die Studentinnen sollten dann das ihnen präsentierte Persönlichkeitsprofil bewerten, hinsichtlich der Attraktivität der Person, die in dem Profil beschrieben wurde. Zusätzlich sollten weitere 5 Persönlichkeitseigenschaften, die man in der Psychologie auch die Big Five nennt, von den Studierenden bewertet werden. Hierbei handelt es sich um Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität. Im Anschluss hat man dann verglichen, ob sich die Bewertungen der Studentin unterscheiden hinsichtlich der Attraktivität des Mannes, in Abhängigkeit davon, ob die Beschreibung hohe oder niedrige Ausprägung auf den Eigenschaften der dunklen Triade enthielt. Und ja, es gab tatsächlich einen bedeutsamen Unterschied, der sogar als mittel bis groß bezeichnet werden kann. Na, zu welchen Gunsten fällt der Unterschied wohl aus? Welche Persönlichkeitsbeschreibung wurde als attraktiver bewertet? Genau, die mit den hohen Ausprägungen der dunklen Triade. Also jener Mann, der als narzisstischer, psychopathischer und machiavellistischer beschrieben wurde, wurde auch als attraktiver eingeschätzt. Die Bewertung der Attraktivität war übrigens unabhängig davon, wie die Bewertungen der anderen Persönlichkeitseigenschaften für das Profil ausgefallen sind, beziehungsweise der Einfluss der dunklen Triade auf die wahrgenommene Attraktivität bestand auch weiterhin, nachdem man die Einflüsse der anderen Eigenschaften herausgefiltert hatte. Tja, wer hätte das gedacht? Mir wird jedenfalls immer erzählt, Frauen würden nicht auf die bösen Jungs stehen. Diese Studie sagt zumindest etwas anderes. Aber es ist ja auch nur eine Studie und man muss dieses Ergebnis auch etwas kritisch betrachten. Es handelte sich um eine studentische Stichprobe, also vorwiegend sehr junge erwachsene Frauen. Die Teilnehmerinnen waren im Durchschnitt 19,5 Jahre alt, die jüngste war 18, die älteste 36 Jahre. Das heißt, es könnte vermutet werden, dass Attraktivität hier vielleicht eher auf kurzfristiges Beziehungsverhalten bezogen war und nicht darauf, wie attraktiv sie die Person für eine langfristige, stabile Beziehung gefunden haben. Dies diskutieren die Studienautoren ebenfalls in ihrer Studie. Nämlich, dass Frauen eventuell eher die Eigenschaften der dunklen Triade attraktiv finden, wenn es um kurzfristige Beziehungen geht. Dann wirken Eigenschaften wie Selbstsicherheit, tough sein, hartnäckig sein sowie eine Neigung zu riskanten Verhaltensweisen, was durchaus auch auf die Charakteristiken der dunklen Triade zutrifft, sehr attraktiv und anziehend auf Frauen. Eine andere Erklärung, die von den Autoren diskutiert wird, ist die Fähigkeit von Männern mit hohen Ausprägungen auf der dunklen Triade, sich besser darzustellen und zu verkaufen. Und dies ist wiederum eine gute Taktik, um Frauen davon zu überzeugen, sich auf kurzfristige Beziehungen bzw. Geschlechtsverkehr einzulassen, obwohl dies potenziell jedoch mit viel größeren Konsequenzen für die Frau verbunden ist als für den Mann, nämlich die Schwangerschaft und das Gebären des Kindes. Diese Erklärung folgt also klar einer evolutionspsychologischen Perspektive, welche ich vielleicht nochmal in einer anderen Folge besprechen werde. Jedenfalls lässt es sich nicht gänzlich abstreiten, dass Frauen manchmal auch auf die bösen Jungs stehen. Nach der Veröffentlichung des ersten Teils der Folge zur dunklen Triade erreichte mich die Frage einer Zuhörerin aus Hamburg. warum nur die Wirkung dieser Eigenschaften bei Männern auf Frauen untersuchen. Sie wollte wissen, wie es denn eigentlich umgekehrt aussieht. Finden Männer hochnarzisstische, machiavellistische und psychopathische Frauen auch attraktiv? Eine spannende Frage. Ich habe also nochmal recherchiert und musste feststellen, dass es wesentlich mehr Forschung gibt, die sich hinsichtlich der wahrgenommenen Attraktivität von Männern im Zusammenhang mit den Eigenschaften der dunklen Triade beschäftigt. Von einer theoretischen Perspektive aus betrachtet, wird diskutiert, ob die dunklen Eigenschaften bei Männern einen evolutionären Nutzen haben, nämlich um die Chancen auf kurzfristigen Fortpflanzungserfolg zu erhöhen, ohne dabei eine langfristige Beziehung eingehen zu müssen. Diese theoretische Grundlage macht es wahrscheinlich interessanter, die dunklen Eigenschaften hinsichtlich eines möglichen evolutionären Vorteils für Männer im Vergleich zu Frauen zu erforschen. Nichtsdestotrotz habe ich eine Studie gefunden, die untersucht hat, wie Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf das jeweils andere Geschlecht wirken. Konkret wurde in dieser Studie untersucht, ob und wie die dunkle Triade den Wunsch nach einer kurzfristigen sexuellen Beziehung, zum Beispiel einem One-Night-Stand, einer langfristigen Beziehung, einer rein freundschaftlichen Beziehung und einem weiteren realen Date beeinflusst. Die Daten für diese Studie stammten von insgesamt 691 Speed-Dates, die jeweils 3 Minuten dauerten. Bevor die Speed-Dates stattfanden, wurden bei den einzelnen Teilnehmenden Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie mittels Fragebogen erhoben, die sie jeweils selbst ausfüllten. Weiterhin wurde von jeder teilnehmenden Person ein Foto geschossen, anhand dessen die physische Attraktivität durch 4 neutrale Personen, die nicht an den Dates teilgenommen haben, bewertet wurde. Dann wurde gedatet. Nach jedem Speed-Date bewerteten beide Date-Teilnehmer ihren jeweiligen Date-Partner auf einer 7-Punkte-Skala hinsichtlich der Attraktivität für eine kurzfristige sexuelle Beziehung ohne emotionales Commitment, wie beispielsweise ein One-Night-Stand oder spontane Sex-Dates, aber auch, wie gern sie normal mit der Person befreundet sein wollen würden, wie gern sie eine langfristige romantische Beziehung mit der Person eingehen wollen würden und wie gern sie die Person ein zweites Mal treffen und daten wollen würden. Die Daten wurden im Anschluss ausgewertet. Bei den Männern gab es keine Zusammenhänge zwischen den zu Beginn selbst eingeschätzten Ausprägungen für Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus und wie häufig Frauen die Männer auf ein zweites Date treffen wollten. Hier zeigte sich lediglich ein leichter positiver Trend für Narzissmus. Bezüglich der Attraktivitätsbewertungen für eine kurzfristige sexuelle Beziehung und auch für eine langfristige romantische Beziehung zeigte sich ein bedeutsamer positiver Zusammenhang mit Narzissmus. Also, je narzisstischer sich ein Mann selbst eingeschätzt hat, desto attraktiver fanden ihn die Frauen für eine kurzfristige sexuelle Beziehung, aber auch für eine langfristige romantische Beziehung. Kommen wir nun zu der Beantwortung der Frage von der Zuhörerin aus Hamburg. Wie sieht es denn eigentlich umgekehrt aus? Werden hohe Ausprägungen von Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie bei Frauen von Männern attraktiv gefunden? Die vorläufige Antwort lautet teils, teils. Es zeigten sich positive Effekte für Psychopathie und Narzissmus, bezogen auf ein Interesse von den Männern an den Frauen, sie noch ein zweites Mal treffen zu wollen. Höhere Psychopathie- und Narzissmuswerte sorgten also dafür, dass Männer diese Frauen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nochmal treffen wollten, im Vergleich zu Frauen mit niedrigen Werten auf diesen beiden Eigenschaften. Ähnliche Zusammenhänge wurden auch gefunden bezüglich der kurzfristigen sexuellen Beziehung. Auch hier wurden Frauen mit höheren Werten von Psychopathie und Narzissmus als attraktiver für einen One-Night-Stand oder für spontane Sex-Dates von den Männern wahrgenommen und entsprechend bewertet. Hinsichtlich der Attraktivität für eine langfristige romantische Beziehung war Narzissmus bei Frauen die einzige von den 3 dunklen Eigenschaften, die als Indikator dafür diente, wie attraktiv sie für eine langfristige Beziehung von den Männern wahrgenommen wurden. Je höher der Narzissmuswert, desto attraktiver wurden die Frauen für eine langfristige Beziehung eingeschätzt. Machiavellismus hingegen war ein echter Turn-off. Eine hohe Ausprägung von Machiavellismus bei Frauen sorgte dafür, dass diese Frauen signifikant weniger oft auf ein zweites Date getroffen werden wollten und die Männer beurteilten solche Frauen auch als signifikant unattraktiver für eine kurzfristige sexuelle Beziehung. Soweit, so gut. Nun gibt es ja aber noch einige andere Variablen, die laut Forschung eine wichtige Rolle spielen, ob und welche Art von Beziehung man mit einer anderen Person eingehen würde. Eine große Rolle spielt zum Beispiel die physische Attraktivität der Person. Also, wie gut sieht sie aus? Schauen wir uns einmal an, was mit den Zusammenhängen für die Eigenschaften der dunklen Triade und den Attraktivitätsbewertungen für die verschiedenen Beziehungen in dieser Studie geschah, wenn die physische Attraktivität der zu bewertenden Person mit bei den Analysen berücksichtigt wurde. Zunächst erinnern wir uns noch einmal an die Ergebnisse der Männer ohne den Einfluss der physischen Attraktivität. Es zeigte sich, dass eine hohe Ausprägung von Narzissmus bei Männern einherging mit einem verstärkten Wunsch bei Frauen, mit solchen Männern eine kurzfristige sexuelle Beziehung, aber auch eine langfristige romantische Beziehung einzugehen. In einem nächsten Schritt wurde in der Studie dann der Einfluss der physischen Attraktivität der Männer mit berücksichtigt und geschaut, wie sich die Ergebnisse verändern. Es zeigte sich, dass wenn man mit einbezieht, wie physisch attraktiv der Mann ist, beide Effekte von Narzissmus verschwanden und sich lediglich nur noch eine leichte Tendenz für den Einfluss von Narzissmus hinsichtlich dem Wunsch nach einer kurz- oder einer langfristigen Beziehung mit dem Mann finden ließ. Rufen wir uns auch noch einmal für die Frauen die bisherigen Ergebnisse ins Gedächtnis, ohne die physische Attraktivität der Frauen zu berücksichtigen. Es zeigte sich, dass hohe Psychopathie- und Narzissmuswerte signifikant vorhersagten, wie gern Männer solche Frauen nochmal auf ein zweites Date treffen oder sie eine kurzfristige sexuelle Beziehung mit ihnen eingehen wollten. Wenn man nun die physische Attraktivität der Frauen mit berücksichtigt hat, verschwand der Zusammenhang zwischen Psychopathie und den Bewertungen, wie gern die Männer die Frauen nochmal auf ein zweites Date treffen wollten. Ebenso verschwand der Zusammenhang zwischen Narzissmus und dem Wunsch nach einem zweiten Date mit der Frau. Ob eine Frau nochmal getroffen werden wollte, hing also damit zusammen und nur damit zusammen, wie physisch attraktiv sie war und nicht, wie narzisstisch oder psychopathisch sie war. Ein ähnliches Muster der Ergebnisse findet sich auch für die kurzfristigen sexuellen Beziehungen. Auch hier war die entscheidende Variable die physische Attraktivität. Wenn diese mit berücksichtigt wurde, verloren der Narzissmus und die Psychopathie einer Frau ihren begünstigenden Einfluss auf den Wunsch der Männer nach einer kurzfristigen sexuellen Beziehung. Ebenso verschwand der negative Einfluss von hohen Machiavellismuswerten bei Frauen. Das heißt, die abschreckende Wirkung einer hochmachiavellistischen Frau auf Männer, sie auf ein zweites Date treffen zu wollen oder eine kurzfristige sexuelle Beziehung mit ihr eingehen zu wollen, verpuffte komplett, wenn die Frau gut aussah und rein optisch als attraktiv bewertet wurde. Bezogen auf den Wunsch von Männern nach einer langfristigen Beziehung mit einer Frau, verlor der Narzissmuswert einer Frau an Aussagekraft, wenn die physische Attraktivität der Frau mit in der Gleichung berücksichtigt wurde. Übrigens, wie attraktiv die gedatete Person für eine normale Freundschaft wahrgenommen wurde, war sowohl bei Männern als auch bei Frauen vollkommen unabhängig von den Eigenschaften der dunklen Triade. Auch hier spielte lediglich die physische Attraktivität eine entscheidende Rolle und deutete auf einen signifikant positiven Zusammenhang hin. Je besser also eine Person optisch aussah, desto größer war der Wunsch, sie oder ihn als Kumpel oder Kumpeline zu haben. Puh, ganz schön viele Ergebnisse. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Laut dieser Studie ist die entscheidende Variable die physische Attraktivität, also einfach gesagt, wie gut die Person aussieht, wie attraktiv man nach einem Speeddate die gedatete Person für eine normale Freundschaft, für eine kurzfristige sexuelle Beziehung oder auch für eine langfristige romantische Beziehung findet und wie gern man die Person nochmal treffen möchte. Das galt sowohl für Männer als auch für Frauen. Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus spielten ausschließlich dann eine Rolle bezüglich dieser Beziehungswünsche, wenn die physische Attraktivität der Person vollständig außer Acht gelassen wurde. Floss die physische Attraktivität mit in die Bewertung ein, stach Optik klar die dunklen Charaktereigenschaften, egal ob bei Männern oder bei Frauen. Ob diese Ergebnisse nun erschreckend oder erleichternd sind, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber super interessant sind sie so oder so. Ich hoffe, dass ich die Frage der Zuhörerin damit gut und zufriedenstellend beantworten konnte. Der zweite Bereich, den ich in Bezug auf die dunkle Triade noch gern ansprechen möchte, ist der Job. Auch hier gibt es viel Forschung dazu, wie sich die Eigenschaften der dunklen Triade auswirken, wenn sie bei Mitarbeitenden und Führungskräften hoch ausgeprägt sind. In Bezug auf hohe Ausprägungen bei Mitarbeitenden hat man die dunkle Triade hauptsächlich hinsichtlich der erbrachten Arbeitsleistung bzw. Produktivität sowie dem Arbeitgeber schadende Verhaltensweisen, im Englischen counterproductive work behaviors, untersucht. Solche schädigende Verhaltensweisen sind beispielsweise Diebstahl, Sabotage, Machtmissbrauch oder auch ausbeuterisches und unangemessenes Führungsverhalten, wenn es sich um eine Führungskraft handelt. Für Machiavellismus und Psychopathie hat man meta-analytische Zusammenhänge zur Arbeitsleistung gefunden, die zwar sehr klein, aber dennoch statistisch signifikant sind. Sie deuten auf eine negative Beziehung hin. Das heißt, je höher der Machiavellismus und die Psychopathie ausgeprägt sind, desto geringer fällt die Arbeitsleistung der Person aus. Für Narzissmus hingegen hat man in dieser Studie keinen Zusammenhang diesbezüglich gefunden. Eine andere Studie wiederum findet ähnliche Zusammenhänge und das sogar, wenn Machiavellismus und Psychopathie nicht in Selbstberichtsform erhoben werden, sondern wenn diese Eigenschaften von Kolleginnen und Kollegen für die untersuchten Personen eingeschätzt werden, also ein Fremdbericht vorliegt. Hier findet sich dann auch ein negativer Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und dem Narzissmus, eingeschätzt durch eine weitere Person wieder. Bei den schädigenden Verhaltensweisen am Arbeitsplatz sieht es etwas anders aus. Hier fand man für alle drei Eigenschaften der dunklen Triade signifikante Zusammenhänge, die auch alle drei positiv waren. Das heißt, je höher eine Eigenschaft ausgeprägt ist, desto mehr solcher schädigenden Verhaltensweisen werden gezeigt. Den größten Zusammenhang gab es bei Narzissmus, gefolgt von Machiavellismus. Der Zusammenhang mit Psychopathie ist hier am geringsten, aber noch immer statistisch bedeutsam. Bezüglich der Größe der Zusammenhänge kann man bei Narzissmus von einem mittelgroßen Zusammenhang sprechen, bei Machiavellismus von einem kleinen Zusammenhang und bei Psychopathie von einem sehr kleinen Zusammenhang. So wie es natürlich die drei Eigenschaften bei, in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung gibt, mit den eben besprochenen Auswirkungen auf die Arbeit, sind natürlich auch Führungskräfte nicht immun gegen diese dunklen Eigenschaften. Dies ist natürlich insofern interessant, als dass Führungskräfte normalerweise mit mehr Verantwortungs- und auch Entscheidungsspielraum ausgestattet sind, was fachliche Dinge angeht, aber natürlich auch ihre Führungsaufgabe und das soziale Miteinander mit den Leuten in ihrem Team davon beeinflusst wird. Und das ist nicht ganz unerheblich. Aber der Reihe nach. Denn es ist nicht zwingend alles schlecht, was Führungsverhalten und die Zusammenhänge mit der dunklen Triade angeht. Grundsätzlich sind alle drei Eigenschaften verbunden mit einem relativ hohen Bedürfnis nach Macht und einem gewissen Streben nach sozialer Dominanz. Das bedeutet, dass hohe Ausprägungen bei Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie bei Personen damit einhergehen, dass diese es zum Beispiel bevorzugen, Unterhaltung zu kontrollieren und einen gewissen Druck auf andere ausüben wollen. Sozial dominante Personen werden auch wahrscheinlicher zu Führungskräften oder zumindest in Positionen befördert, in denen sie eine gewisse Autoritätsfunktion haben, als nicht sozial dominante Personen. Interessanterweise werden dominante Führungskräfte als kompetent wahrgenommen, selbst wenn sie faktisch gar nicht kompetent sind. Jede der drei Eigenschaften der dunklen Triade hat einen bestimmten Dominanzstil. So haben narzisstische Führungskräfte einen stark egoistischen Fokus, machiavellistische Führungskräfte sind eher kühl, kalkuliert und strategisch ausgerichtet und psychopathische Führungskräfte sind eher impulsiv und antisozial dominant. Schauen wir uns dies der Reihe noch einmal etwas genauer an. Narzisstische Führungskräfte werden häufig als arrogant und dominant autoritär wahrgenommen, sind aber gleichzeitig auch hocheffektive Führungskräfte und treten in einer Gruppe oft auch als Führungsperson hervor, wenn es darum geht, wer die Führungsrolle übernehmen soll. Wie effektiv eine narzisstische Führungskraft letztlich ist, wird aber oftmals auch dadurch beeinflusst, welche anderen Rahmenbedingungen vorherrschen, unter denen geführt wird. Ist zum Beispiel Unternehmenskultur eher auf Gemeinschaft oder Individualität ausgelegt? Navigiert die Firma gerade durch eine Krise oder ist das ökonomische Umfeld stabil? Herrschen klare Regeln und Strukturen bei der internen Unternehmenskommunikation oder ist dies nicht der Fall? Positiv an narzisstischen Führungskräften ist, dass sie oftmals ein charismatisches Führungsverhalten an den Tag legen. Sie sind innovativ und haben eine große Vision, mit der sie die Mitarbeitenden inspirieren. Diesen Punkten gegenüber steht auf der dunklen Seite jedoch ihre grandiose Selbstliebe, mit der die Einstellung »Die anderen sind mir immer unterlegen« einhergeht. Oftmals werden sie auch als arrogant wahrgenommen, haben eine mangelnde Empathiefähigkeit, hören den Mitarbeitenden nicht zu und sind sehr sensibel, wenn sie kritisiert werden. Die Wahrnehmung von narzisstischen Führungskräften bei ihren Mitarbeitenden ändert sich auch oft mit der Zeit. Während sie zu Anfang noch als sehr positiv und charismatisch wahrgenommen werden, verschlechtert sich die Wahrnehmung relativ schnell, wenn man die Führungskraft etwas besser kennenlernt, wodurch auch die Effektivität des Führungsverhaltens sinkt. So wie sehr hohe Narzissmuswerte oft eher schlecht für das Führungsverhalten sind, so sind sehr niedrige Narzissmuswerte ebenfalls eher hinderlich für eine effektive Führungskraft. Mittlere Narzissmuswerte haben sich als förderlich für einen effektiven Führungsstil gezeigt. Machiavellisten streben Führungspositionen an, in denen sie planen, organisieren, koordinieren und auch kontrollieren können. Sie sind sehr effektiv, wenn es darum geht, eine Organisation administrativ zu verwalten und zeigen eine hohe Motivation, mit strategischem Kalkül zu führen. In einem psychologischen Experiment untersuchte man das Führungsverhalten von Personen, die entweder hohe oder niedrige Werte von Machiavellismus aufwiesen. Hochmachiavellistische Führungskräfte erteilten mehr Anweisungen, reagierten flexibler auf spontane Situationen und zeigten einen verstärkt partizipativen Führungsstil in schwierigen Situationen. Gleichzeitig zeigten sie aber auch weniger Interesse an den Gefühlen der Gruppenmitglieder. Diese Ergebnisse passen zum Konzept von Machiavellismus im Sinne einer sehr strategischen Denk- und Vorgehensweise und der Fähigkeit, Machtverhältnisse gut zu nutzen und navigieren zu können. Allerdings missbrauchen machiavellistische Führungskräfte oft auch ihre Führungsposition, um langfristig ihre ganz eigene Agenda und persönliche Ziele zu verfolgen, wodurch die intrinsische Motivation ihres Teams untergraben wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass machiavellistische Führungskräfte viel daran gelegen ist, ihre Machtposition zu erhalten und starke Leute um sich scharen, die sie dabei unterstützen. Sie beherrschen gute Managementpraktiken, zum Beispiel sind sie gute Verhandlungsführer und können sich generell schnell an geänderte Rahmenbedingungen anpassen, wovon grundsätzlich die Organisation auch profitieren kann. Aber sie neigen auch zu manipulativen und unethischen Verhaltensweisen und missbrauchen ihre erhöhte Machtposition oftmals, was sich sowohl negativ auf das Team als auch negativ auf die gesamte Organisation auswirken kann. Innerhalb von Organisationen verwenden Psychopathen verschiedenste Strategien und Taktiken von Impression Management, also das gezielte Darstellen ihrer Personen in einer Art und Weise, um möglichst schnell die Karriereleiter heraufzuklettern und eine Führungsposition zu erlangen. Sie schließen schnell Allianzen mit Personen, die sie dabei unterstützen, und kategorisieren die Leute, die sie daran hindern, schnell als feindselig ein. Laut einer Studie aus dem Jahre 2010 findet sich unter hochrangigen Führungskräften und Topmanagern eine Psychopathenquote von knapp 4%, während man davon ausgeht, dass der Anteil in der allgemeinen Bevölkerung lediglich 1% beträgt. Im Topmanagement von Unternehmen lassen sich Personen mit sehr hohen Psychopathiewerten also überdurchschnittlich oft finden. Psychopathische Führungskräfte werden allgemein als charismatisch wahrgenommen, mit sehr, sehr guten Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten. Vielleicht steigen sie gerade aufgrund dieser Fähigkeiten die Führungsleiter so erfolgreich hinauf. Vom Führungsverhalten her sind psychopathische Führungskräfte oftmals aber eher passiv, was einem Laissez-faire-Stil ähnelt, oder sie delegieren eine Vielzahl von Führungsaufgaben an die Mitarbeitenden und behalten sich vor, nur in Ausnahmefällen eine Führungsentscheidung zu treffen. Sie meiden also eher Entscheidungssituationen und zeigen darüber hinaus auch nur wenig Interesse an ihren Mitarbeitenden. Sie sind wenig teamfähig und neigen dazu, ihre Machtstellung gegenüber Mitarbeitenden zu missbrauchen. Und dennoch erhalten sie oftmals gute Leistungsbewertungen von ihren unmittelbaren Vorgesetzten. Nicht selten wird auch echtes Potenzial als Führungskraft in solchen Mitarbeitenden gesehen und sie werden in Führungskräfteentwicklungsprogramme beordert, obwohl sie schlechte Leistungsbewertung von ihren Vorgesetzten bekommen haben und auch schlechte Management- und Führungsbewertung von ihren Mitarbeitenden erhalten, zum Beispiel im Rahmen eines 360-Grad-Feedbacks. Dass sich Personen mit hohen Psychopathiewerten vergleichsweise oft in Führungspositionen finden lassen, könnte auch daran liegen, dass ihre guten Kommunikationsfähigkeiten und ihr ausgezeichnetes Impression Management ihnen hilft, ihre schlechte Leistung oder organisationsschädigende Verhaltensweisen zu verschleiern und sie somit relativ ungestört die Karriereleiter hinaufklettern können. Und dann muss man sich als normalsterblicher Bürger auch nicht mehr wundern, wenn Unternehmen Betrugsskandale, Bestechung, Preisabsprachen und so weiter durch die Medien aufgedeckt werden, in die die oberste Führungsebene verwickelt ist. Mitarbeitende, die eine Führungskraft mit hohen Psychopathiewerten haben, zeigen oftmals eine geringere Jobzufriedenheit, eine verstärkte Absicht, den Job zu wechseln und tun dies dann tatsächlich auch. Irgendwie ist das auch nicht weiter verwunderlich. Weiterhin sinkt auch das Commitment der Mitarbeitenden gegenüber der Firma insgesamt und auch die Kreativität und die Innovationsfähigkeit nehmen ab, wenn die Geschäftsführung oder die Führungskräfte eine hohe Ausprägung von Psychopathie besitzen. Psychopathie wirkt sich bei einer Führungskraft selbst also eher positiv aus, was Job und Karriere angeht, aber für das Team, die Abteilung und die Firma insgesamt eher negativ. Also Augen auf, wenn es darum geht zu entscheiden, wer eine offene Führungsposition besetzen soll. Die Quintessenz der heutigen Folge ist: Meide Personen mit sehr hohen Ausprägungen bei Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Auch wenn das sicherlich leichter gesagt ist als getan. Denn oftmals sind solche Personen sehr charmant, können gut reden und sich gut präsentieren und verkaufen. Und dennoch, solche Leute tun einem in der Regel nicht gut. Und damit verabschiede ich mich für die heutige Folge von dir. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere auch gelernt hast. Es würde mich zumindest sehr freuen. Wenn dir mein Podcast gefällt, folge mir gern auch auf Instagram, sodass du gleich informiert wirst, sobald eine neue Folge erscheint. Du findest mich dort unter Tell, Talk and Teach. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Dr. Nils.